Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den Felgendreher und Fans Podcast unterstützt, und zwar Blue Yonder. Blue Yonder ist seit vielen Jahren die weltweit führende KI-unterstützte Supply Chain Cloud-Plattform für Handel, Industrie und Logistikdienstleister. In diesen Branchen wird Blue Yonder in vielen Bereichen eingesetzt, von der Planung über Fulfillment bis zu Lieferung und Retouren. Das heißt Demand Forecasting, Supply Planning, WMS, TMS, Fleet Management, nachhaltiges Routing und Scheduling und. Das Leistungsspektrum von Blue Yonder war schon immer sehr umfangreich. Aber besonders spannend, finde ich, ist, wie sich Blue Yonder jetzt gerade weiterentwickelt. Denn mit der Übernahme von Flexis, einem Technologieanbieter hier aus Deutschland, wird die Blue Yonder-Plattform jetzt nochmal besonders interessant werden für Unternehmen aus der herstellenden Industrie, beispielsweise im Automotive-Bereich. Gerade wenn es um die Optimierung der Produktion und die Planung und Ausführung von Transporten geht. Dafür ist Flexis nämlich bekannt. Und mit der Übernahme von One Network, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Control-Towern, entsteht plötzlich eine End-to-End-Lieferkettenplattform und ein Ökosystem für Kollaboration entlang der gesamten Supply Chain. Also bei Blue Yonder ist gerade einiges los, würde ich sagen. Das heißt, egal ob ihr im Handel, in der Industrie oder auf Logistikdienstleisterseite unterwegs seid und ganz egal, ob ihr glaubt, Blue Yonder schon zu kennen oder gerade erst entdeckt, es lohnt sich, glaube ich, für alle von euch, Blue Yonder mal genauer anzuschauen, denn da entsteht gerade was sehr Spannendes. Also, schaut doch mal vorbei unter www.blueyonder.com. www.blueyonder.com. Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und freue mich riesig, heute wieder meine Gruppe von Stamm-Friends versammelt zu haben, trotz Urlaubszeit, trotz Sommerferien. Wir haben heute wieder an Bord Erik Wirsing. Erik, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo Boris, immer wieder schön.
Frank Vorrat, schon halb im Urlaub, aber trotzdem noch dabei. Hallo Frank,
ja, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo Boris, hallo Friends.
Und Christoph Tripp hat sich auch eingewählt. Christoph, schön, dass du es geschafft hast und auch in der Urlaubszeit, in der Sommerzeit für uns zur Verfügung stehst. Hallo Christoph.
Ja, servus Boris, servus Friends.
Und heute unser Stargast, Knut Alicke, hat heute eine Sonderrolle. Hallo Knut, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo zusammen, hallo Friends, freue mich darauf.
Ja, ich freue mich auch. Sonderrolle heißt in diesem Fall, dass wir uns was überlegt haben, das Format nochmal ein bisschen erfrischen, was Neues ausprobieren. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir nicht Bezug nehmen auf ein aktuelles Thema, was gerade passiert ist, sondern wir nehmen uns heute ein Thema vor, was eigentlich so ein bisschen der Klassiker eigentlich unter den Supply Chain Management Themen ist, nämlich Bestandsoptimierung. Klingt so ein bisschen so, da wurde alles drüber gesagt, das ist eigentlich so der Klassiker, der ist mindestens so alt wie das Supply Chain Management selber. Aber die Praxis zeigt, dass Firmen heutzutage, auch gerade vielleicht in der heutigen Zeit, immer noch sehr, sehr große Probleme haben, ein richtig professionelles, gutes Bestandsmanagement hinzubekommen. Deshalb habe ich Knut Alicke gebeten, uns heute mal wirklich tief in das Thema einzuführen, in so eine Art Masterclass, dass wir sozusagen mal hören aus der Praxis und auch ein bisschen aus der Wissenschaft. Knut ist ja auch Professor an der Hochschule, was es mit dem Thema auf sich hat, was es für Herausforderungen heute noch gibt, Missverständnisse, Technologien, die zum Einsatz kommen, um wirklich ein zeitgemäßes, modernes Bestandsmanagement hinzubekommen. Wir machen das heute folgendermaßen, wenn wir uns so knappe 30 Minuten etwa Zeit nehmen, dass Knut uns wirklich tief in das Thema einführt. Wir als Panel werden hin und wieder zwischendurch ein paar interessante Fragen stellen, Kommentare dazu abgeben, bevor wir das Ganze dann in eine Diskussion münden lassen, so wie wir es ja gewohnt sind hier in unserem Felgendreher & Friends Panel. Dann, Knut, führ uns ein in das nerdy, aber trotzdem spannende Dauerthema Bestandsmanagement und Bestandsoptimierung.
Ja, sehr gerne. Und in der Tat, wie du es gesagt hast, Boris, Bestände sind Dauerthema. Man hat so das Gefühl, wenn man mit Unternehmen spricht, dann sind Bestände eigentlich immer falsch. Also wir haben irgendwie immer zu hohe Bestände und oder zu niedrige Bestände. Ja, aber warum haben wir eigentlich denn nie die richtigen Bestände? Und da glaube ich, sollten wir einfach mal ein bisschen, das mal so ein bisschen abschichten, um mal zu gucken, wie denn eigentlich Bestände entstehen, wie man die berechnet, wie man sie managt und dann gehen wir in eine Diskussion. Vielleicht fangen wir mal vorne an. Was ist denn eigentlich der Bestand? Was ist Vorratshaltung? Jeder von uns aus dem privaten Umfeld hat irgendwie auch Bestände. Also man hat, wenn man jetzt einkaufen geht, baut man Bestände auf. Ne? Man könnte jetzt sagen, ja, eigentlich könnte ich auch dreimal pro Tag einkaufen gehen, da bräuchte ich keine Bestände, dann brauche ich immer ganz genau das, was ich dann wirklich in den nächsten 2-3 Stunden so konsumiere. Aber macht man natürlich nicht so gerne. Ein paar von uns kaufen vielleicht auch mal eine Flasche Rotwein oder auch mal ein paar mehr Flaschen Rotwein, die man dann vielleicht auch mal ein bisschen lagert, ne? Damit sie dann irgendwo an Geschmack und an Wert gewinnen. Und im Prinzip ist das auch was ganz Ähnliches bei Unternehmen. Wenn man sich jetzt überlegt, warum brauche ich denn einen Bestand? Wir haben viele aktuelle Themen, wo wir immer wieder darauf zurückkommen, dass die Unsicherheit größer wird, die Unsicherheit in der Welt. Das heißt also, die Unsicherheit kam einmal auf der Nachfrageseite. Man weiß eigentlich gar nicht genau, wann die Kunden überhaupt was kaufen. Man will aber immer lieferfähig sein. Auf der anderen Seite hat man dann auch die Unsicherheit in, sagen wir mal, der Produktion oder in der Lieferkette, weil man weiß nicht ganz genau, kommt es da mal wieder irgendwie zu Disruptionen, muss ich da irgendeine Unsicherheit abfedern. Und das sind sozusagen zwei sehr wichtige Gründe, warum man einen Bestand aufbauen will. Man will also sozusagen hingehen und sagen, ja, es gibt eine Unsicherheit irgendwie in meinem Umfeld, das will ich abfedern und dafür brauche ich einen gewissen Bestand. Andere Gründe, die dazu führen, ist, dass ich sage, also es ist immer ganz schön, wenn man sozusagen so einen sogenannten One-Piece-Flow hätte. Also man produziert immer Stückzahl 1, aber bei vielen Produkten macht das einfach keinen Sinn. Das heißt, also ich muss hier irgendwie eine Losproduktion machen. Also ich muss irgendwas zusammenfahren. Wenn ich irgendwie dann in einem Los produziere, und es kann auch sein, dass ich sage, ich will die Palette füllen, ich will den Container füllen oder den LKW, dann habe ich da irgendwie vorher und hinterher Bestände, um das dann eben abzufedern. So, das ist also sozusagen mal der Grund, warum ich Bestände brauche. Wenn man sich überlegt, was das für die Kunden bedeutet, wenn ich jetzt als Kunde in den Supermarkt gehe und ich finde irgendwas nicht vor, ja, also ich habe sozusagen irgendwo einen Stockout, dann bedeutet es, ich bin unzufrieden. Und wenn ich unzufrieden bin, dann heißt es, dass ich entweder ein Produkt von einem anderen Unternehmen kaufe oder ich gehe in einen anderen Supermarkt. Ja, das ist irgendwie beides nicht so richtig gut. Für mich bedeutet es Aufwand, für das Unternehmen eventuell entgangenen Umsatz. Also das will ich irgendwie nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich aber irgendwie dann vor allem bei frischen Produkten sehe, da ist eine unglaubliche Menge an frischen Produkten in diesem Supermarkt, dann ist es vielleicht auch so, dass dieser Bestand mal irgendwann dann verschrottet werden muss oder entsorgt werden muss oder muss irgendwo mit einer Rabattaktion verkauft werden. Das heißt also, irgendwie hier wollen wir hier auch so ein Optimum hinbekommen. Wir wollen eine gewisse Verfügbarkeit erreichen und wir wollen aber auch nicht zu viel Bestände haben, weil dann haben wir immer das Risiko, dass wir die ganzen Produkte auch nicht mehr loswerden. Und da gibt es so gewisse Mythen, auf die ich jetzt immer wieder eingehen will. Und ein Mythos ist zum Beispiel, dass so eine 100% Verfügbarkeit doch eigentlich möglich sein sollte. Ja, wenn man sich dann unterhält mit Kollegen aus Sales und Marketing, dann hat man häufig den Eindruck, naja, irgendwie so, also wir müssen schon immer verfügbar sein, sonst können die Kunden ja nicht unsere Produkte kaufen. Wenn wir dann irgendwann nochmal sehen, dass das dann zu unendlich hohen Beständen führt, was natürlich irgendwie auch keinen Sinn macht. Man muss sozusagen irgendwo hier verstehen, also bei einem ganz wichtigen Thema bei Bestandsoptimierung, es gibt immer einen Trade-off. Es gibt einen Trade-off von Beständen und Kosten und Service. Und das muss man verstehen, das muss man auch managen, das muss man aktiv managen, um sich dann eben in diesem Optimum dann aufzuhalten. Wir hören auch immer von unseren Controlling-Kollegen, dass die Bestände zu hoch sind. Ja, da gibt es häufig Diskussionen wie, oh, wir haben zu viel Working Capital. Right? Unser Cash-to-Cash-Cycle ist nicht richtig gut. Woher kommt das? Das kommt daher, dass natürlich in den Beständen immer Kapital gebunden wird. Und wenn jetzt der Controller den Auftrag bekommt, dass man irgendwie vielleicht eine neue Fabrik bauen will, dann muss man sich natürlich da irgendwie refinanzieren, dann muss man sich da irgendwie das Kapital besorgen. Da kann man natürlich dann auch in seine Bestände gucken und sagen, oh, unsere Bestände sind eigentlich 30% zu hoch, die könnten wir eigentlich mal ein bisschen runterfahren. Und wenn wir die dann runterfahren, dann haben wir schon mal Kapital freigesetzt, dann müssen wir uns dafür nicht refinanzieren. Also auch da gibt es sozusagen Interesse. Ne? Also irgendwie ist jeder im Unternehmen interessiert an Beständen. Wenn man sich überlegt, wie rechnet man denn eigentlich diese Bestände aus? Also ich habe ja schon erwähnt, es gibt sozusagen eine Unsicherheit in der Nachfrage. Das ist, jetzt wird es ein bisschen mathematisch, das ist sozusagen die Nachfrageschwankung, wo man sozusagen die Standardabweichung der Nachfrage berechnen kann. Wenn man nicht die Nachfrage hat, sondern eine Prognose, kann man die Standardabweichung des Prognosefehlers nehmen. Das ist sozusagen die Unsicherheit auf der Nachfrageseite. Dann hat man die Unsicherheit auf der Seite, wo man beliefert wird, von den Zulieferern. Hier nimmt man die Standardabweichung der sogenannten Wiederbeschaffungszeit oder Lead Time. Und dann muss man da noch mit reinfalten in diese Berechnung, dass man einen Zielservice-Level hat. Ja, gerade schon darüber gesprochen, 100% macht irgendwie keinen Sinn. Dieser Zielservice-Level geht da rein. Und dann geht da auch noch rein die Losgröße. Ja, das heißt also, man hat hier einige Faktoren, die man dann zusammenbringt. Und da kann man das mathematisch ausrechnen. Nächster Mythos, was man sehr häufig sieht, ist eine, ich würde sagen, zu große Vereinfachung von dieser Berechnung. Ja, man kann also sozusagen mit dieser Formel, die ich jetzt gerade so erklärt habe, kann man sozusagen für jedes Produkt den Zielsicherheitsbestand berechnen und dann auch andere Komponenten des Bestandes. Jetzt, wenn man so sich umhört, heißt es häufig so, naja, wir machen das aber anders, wir machen das irgendwie, unser Industriestandard ist, dass wir clustern nach ABC, wir machen eine Pareto-Analyse und dann haben wir alle A-Produkte, haben dann 5 Tage Reichweite, alle B-Produkte haben 10 Tage Reichweite und so weiter. Was da komplett unterschätzt wird, ist, dass jedes Produkt sich natürlich anders verhält. Das heißt also, mit so einem Ansatz hat man per Definition einen Überbestand und einen Unterbestand erreicht, was ganz interessant ist. Da kommen jetzt sozusagen sehr viele sagen, naja, wir haben aber auch noch XYZ. XYZ ist sozusagen die Art der, sagen wir mal, der Schwankung der Nachfrage. Hat man dann also nicht nur 3 Cluster, sondern 9 Cluster. Was da wieder nicht berücksichtigt wird, ist die Losgröße und ist die Zuliefersicherheit. Das heißt also hier, wichtiges Learning, bitte nicht in Clustern rechnen, bitte immer auf Produkt, auf Detailebenen rechnen, sonst funktioniert es nicht. Wie wird denn jetzt eigentlich der Bestand gemessen? Wenn man jetzt irgendwo in seinem Lager reinschaut, Lager übrigens laufen immer voll, das ist auch ganz interessant. Also wenn man ein größeres Lager braucht, dann läuft dieses Lager auch voll, da wird der Überbestand geht nach oben. Dann kann man sozusagen diesen Bestand messen, indem man sagt, hey, so viel Stück habe ich hier rumliegen. Oder ich kann sagen, der Bestand ist so viel wert. Oder ich kann hergehen und sagen, was habe ich denn für eine Umschlagshäufigkeit? Das wird sehr gerne von Controlling genutzt. Man kann sich das so vorstellen, dass wenn man sagt, man hat eine Umschlagshäufigkeit von 12, dann wird im Schnitt der Bestand 12-mal pro Jahr, also einmal pro Monat, umgeschlagen. Das sind immer Mittelwerte, das heißt, es kann sein, dass es hier viele Produkte gibt, die viel schneller umgeschlagen werden, andere viel langsamer. Oder man kann auch darüber gehen, dass man eine Reichweite berechnet. Reichweite kann sich jeder vorstellen, wenn ich heute nicht mehr produzieren würde, wie lange würde mein Produkt noch bei der prognostizierten Nachfrage denn eigentlich ausreichen? Also wann muss ich denn wieder auffüllen? So, und da gibt es jetzt auch wieder einen sehr interessanten Mythos, den ich sehr häufig sehe, der in die Richtung geht, dass eine bessere Prognosequalität automatisch Bestände reduziert. Ja, die Aussage ist erstmal nicht falsch, aber was man sehr häufig sieht, ist, dass Unternehmen dann mit einer Reichweitensteuerung arbeiten und dann wird der Forecast, die Prognose wird verbessert und es passiert überhaupt nichts. Ja? Und wenn man sich jetzt mal dann überlegt, wie diese Sachen denn eigentlich zusammenhängen, eine Reichweitensteuerung heißt, ich habe im Mittel, sagen wir mal 20 Tage Reichweite. Dieser Mittelwert, der berücksichtigt überhaupt keine Schwankungen. Das heißt also, wenn jetzt mein Forecast besser wird, wenn ich also, vorhin haben wir über die Formel gesprochen, die Standardabweichung des Prognosefehlers reduziere, dann passiert bei dieser Reichweitensteuerung gar nichts. Das heißt also, was ich hier machen muss, ist, ich muss auf jeden Fall sicherstellen, dass ich mit dieser Prognose auch meine Supply Chain steuere. Ganz, ganz wichtig. Was wir mit Beständen machen, ist, wir versuchen sozusagen die Schwankungen auf der Marktseite oder auf der Zulieferseite runterzunehmen, zu entkoppeln. Das heißt also, ich habe in meiner Fertigung zum Beispiel sichergestellt, dass ich eine beruhigte Fertigung habe, indem ich die Schwankungen über den Bestand abfedere. Der Bestand geht dann immer hoch und runter und dann kann ich sozusagen relativ kontinuierlich fertigen. Was man sehr häufig hier sieht, was auch nicht funktioniert, ist, wenn, sagen wir mal, Standard-MRP-Systeme angewendet werden, dann wird sozusagen über diese Berechnungslogik, wenn irgendwas reduziert wird oder verkauft wird, wird automatisch ein Produktionsauftrag getriggert. Hier muss man auch vorsichtig sein, dass sozusagen nicht der klassische Bullwhip-Effekt überall passiert, dass man also Bestände eigentlich dafür einsetzt, damit eine Beruhigung stattfindet, aber in Wirklichkeit, weil die Systeme einfach so funktionieren, findet, sagen wir, eine Aufschaukelung der Schwankungen statt. Also hier muss man auch genau sich angucken, wofür werden denn eigentlich Bestände eingesetzt und wie steuere ich denn? Na, wenn man dann ein Kanban-System zum Beispiel einsetzt, dann findet hier auch eine Beruhigung statt. Vielleicht noch ein paar industriespezifische Kommentare zu Beständen. In den letzten Jahren ist auch sehr viel über Just-in-Time, Just-in-Sequence, Just-in-Case und so weiter gesprochen worden. Just-in-Time ist was vor allem in der Automobilindustrie angewendet wird. Die Idee ist im Prinzip, dass man die Bestände, sagen wir mal, so gering wie möglich hält. Der ursprüngliche Gedanke war, dass man dadurch dann Qualitätsprobleme aufdeckt und diese Qualitätsprobleme dann eben abschalten kann. Das ist dann aber nach und nach mehr so ein Paradigma geworden, dass man einfach die Bestände so gering wie möglich hält. Ganz spannend übrigens, wenn man sich die Bestandswerte von Toyota anschaut, dann haben die sozusagen in den 70er, 80er Jahren die Bestände runtergefahren, um sozusagen die Qualitätsprobleme dann rauszufinden und sind dann aber wieder Bestände von den Beständen etwas hochgegangen, um diesen Entkopplungsgedanken wieder einzuführen. Sehr spannend. So, diese Just-in-Time-Konzept, wenn der sozusagen übersteuert wird, dass also sozusagen zu wenige Bestände da sind, dann heißt es im Prinzip, dass man einfach Risiken sehr stark ausgesetzt ist. Ne? Was man dann eben auch sieht, dass eben hier Luftfracht nötig ist, dass irgendwelche Sonderaktionen nötig sind. Automotive hat in diesem Bereich, so in diesem ganzen Bereich, der sozusagen in die Lieferkette reingeht, relativ geringe Bestände, hat damit aber auch das höhere Risiko, dass wenn irgendwo mal was schief geht, dass dann eben hohe Kosten entstehen. Eine andere Industrie, die Pharmaindustrie, geht komplett anders an Bestand, an dieses Bestandskonzept ran. Es ist sehr interessant, das sich mal anzuschauen. Hier steht sozusagen der Patient im Mittelgrund. Der muss immer versorgt werden. Und das bedeutet also, hier muss der Service-Level einfach so hoch wie möglich sein. Das heißt, man hat durchaus Pharmaunternehmen, die eine Bestandsreichweite von mehreren Monaten bis zu einem Jahr haben, weil einfach hier eine Nicht-Lieferfähigkeit wirklich dramatische Auswirkungen hat. Ja. Und das ist ganz interessant, eben diese unterschiedlichen Herangehensweisen zu sehen. Vielleicht nochmal eine oder zwei Ideen für Analysen, wenn man sich jetzt mit Beständen beschäftigt und wie kann man sich dem nähern. Eine Analyse, die sehr einfach zu machen ist und sehr viele Einsichten bringt, ist, was wir sozusagen nennen, eine Deadstock-Analyse oder Bodensatz-Analyse. Wenn man sich pro Produkt einfach mal den Bestand des letzten, sagen wir mal, 6 Monate, 12 Monate plottet auf einer tagesgenauen Ebene, dann sieht man im Prinzip so eine Zitterkurve. Ja, es geht hoch, wird verbraucht, geht hoch, wird verbraucht. Und wenn man da sich mal das Minimum anschaut, dann ist das sozusagen der Bodensatz, der nie angegriffen wurde. Jetzt haben wir sozusagen vorhin ja schon über Service Level gesprochen. Wenn der Service Level nicht 99,9% ist, heißt es im Prinzip, dass eigentlich immer mal wieder man in die Nähe von einem Nullbestand kommen sollte oder sogar den Nullbestand erreichen sollte. Wenn das nicht so ist, hat man einen Bodensatz, den man eigentlich rausnehmen kann und man hat den gleichen Service Level. Also eine super einfache Analyse, die eigentlich jeder immer wieder machen sollte, um zu gucken, hey, passen denn meine Bestände oder passen die denn nicht? Eine andere sehr einfache Analyse hilft auch sehr, ist, wenn man einfach mal einen Scatterplot macht. Man trägt also sozusagen pro Materialnummer auf. Was habe ich denn eigentlich für eine mittlere Reichweite meines Bestandes? Und was habe ich denn, Stammdaten, was habe ich in den Stammdaten denn für eine Wiederbeschaffungszeit? Und was man da typischerweise findet, sind so Wolken. Ja, also es gibt irgendwie alles Mögliche. Und was das bedeutet ist, dass wir sehr viele Produkte haben, für die einen Überbestand haben, sehr viele, die einen Unterbestand haben. Weil idealerweise müsste man sich in der Mitte in so einem Korridor befinden. Als Beispiel, ich habe ein Produkt, wo ich 100 Tage Reichweite habe, aber meine Wiederbeschaffungszeit ist 10 Tage. Ja? Das bedeutet also, wenn ich dann die 100 Tage Reichweite anschaue, dann kann ich dann deutlich weiter runtergehen, weil in 10 Tagen bekomme ich das Produkt ja wieder. Ja? Wenn ich auf der anderen Seite ein Produkt habe, wo ich eine Reichweite von 15 Tagen habe, die Wiederbeschaffungszeit ist 40, dann heißt das, dass das immer wieder zu Problemen führt, weil ich einfach eine systematische Unterdeckung habe. Also man kann sozusagen über diese schöne Clusteranalyse auch gut rausfinden, was man denn eigentlich machen sollte. So, und vielleicht um abzuschließen, was sollte man denn eigentlich machen als Unternehmen? Ganz wichtig, bitte auf jeden Fall immer analytisch an das Thema rangehen. Alles, was im Prinzip so über Mittelwerte, grobe Vereinfachung und so geht, funktioniert bei der Bestandsoptimierung nicht. Das ist auch nicht so, dass die Systeme das nicht könnten oder dass Excel sowas nicht rechnen könnte. Also man kann für Tausende und für Millionen von Materialnummern auch Zielbestände rechnen und kann das irgendwie umsetzen. Ganz, ganz wichtig, analytisch herangehen. Ganz, ganz wichtig, diese Trade-offs verstehen. Das heißt also, sich damit beschäftigen, was für ein Ziel-Service-Level brauchen wir denn eigentlich? Was können wir denn noch machen, um, wenn wir jetzt einen geringeren Ziel-Service-Level haben, dann noch irgendwo über Sonderaktionen weiterzugehen. Was haben wir denn eigentlich für Anforderungen an unsere Kosten, um damit sozusagen das, den optimalen Bestand abzuleiten? Und dann ganz wichtig eben, das immer wieder anzugucken. Ja, wir haben sehr häufig Unternehmen, wo wir uns dann anschauen, wie die Bestände definiert sind. Und dann in Diskussionen bekommt man dann raus, naja, das haben wir vor 20 Jahren mal festgelegt. Sachen ändern sich, ne? Strukturen ändern sich, Prozesse ändern sich, Netzwerke ändern sich. Also hier auch immer wieder dran zu gehen. Und dann ist das Thema Bestandsoptimierung, obwohl es ein sehr nerdy Thema ist, wie Boris am Anfang gesagt hat, doch ein sehr, sehr spannendes, wo man auch wirklich signifikante Verbesserungen erzielen kann.
Christoph, du hast die erste Frage bzw. Kommentar zu Knuts Monolog.
Ja, es war wunderbar. Vielen Dank, Knut. Ich hab eine Frage, die mir gerade sofort gekommen ist. Du hast ja über die Frage der Bestandsoptimierung eben gesprochen und was man alles machen kann. Jetzt ist natürlich eine Sache, die mir in der Praxis dann auch immer wieder kommt und von vielen Logistikverantwortlichen immer wieder berichtet wird, die Frage der Bestandsverantwortung. Also wer verantwortet denn eigentlich das, was jetzt eben mit Beständen gemacht wird? Du hast die unterschiedlichen Anspruchsgruppen gerade schon teilweise genannt, ja, die Controller, die Einkäufer, dann vielleicht derjenige im Lager, der verantwortlich ist, auf der anderen Seite noch den Vertrieb. Gibt es denn da einen Königsweg? Also du sagst ja auch immer, ne, seat at the table. Also das würde ja eigentlich auch heißen, es muss irgendwie eine übergreifende Bestandsverantwortung in Unternehmen gehen, sonst funktioniert es eigentlich nicht. Also irgendeiner muss diese Zielkonflikte, die da sind, ja austarieren.
Genau. Es ist ganz wichtig, wenn man sich überlegt, wen soll der CEO anrufen, um zu fragen, wie die Bestände eigentlich sind. Ja, wenn man die Frage mal in einem Unternehmen stellt, dann kriegt man meistens dann so 18 Antworten. Und das kann nicht funktionieren. Ja, genau richtig, was du gesagt hast. Ja, wenn jeder dann sich auch dann gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben kann. Also es sollte möglichst eine Person sein. Ja. Was man sehr häufig sieht, ist, dass es eine Kombination ist von Sales und Operations. Sehr häufig ist in der Tat der Head of Supply Chain sozusagen derjenige, der für Bestände verantwortlich ist. Was dann aber ganz wichtig ist, sonst funktioniert es nicht, ist, es müssen auch Rahmenbedingungen definiert werden. Ja, also ich kann als Head of Supply Chain für Bestände nur dann verantwortlich sein, wenn ich auch meinen Sales-Kollegen definieren kann, oder man stimmt sich dann natürlich ab, wie gut muss denn eigentlich die Prognosegüte sein? Wenn die Prognosegüte, sagen wir mal, 70% ist, dann kann ich mit diesen Beständen leben. Wenn die Prognosegüte runtergeht, dann gehen auch die Bestände nach oben. Genau das Gleiche im Einkauf, dass ich dann abstimme, wie flexibel müssen denn eigentlich meine Zulieferer sein? Wie muss denn eigentlich die Wiederbeschaffungszeit gelagert sein? Und dann kann ich da sozusagen dann eben auch wieder in die Bestände gehen. Und das kann man dann sozusagen entlang der Wertschöpfungskette dann eben dann auch runterbrechen. Wenn man sich Fertigwarenbestände anschaut, wenn man sich Work in Progress anschaut oder Komponentenbestände oder Rohmaterialienbestände.
Also vielleicht, da würde ich nochmal anschließen, Bruce, wenn ich nochmal kurz einen Einwurf machen kann. Du hast jetzt von Wertschöpfungskette auch gesprochen. Wie ist denn dann nach deinem Empfinden, nach deinen Erfahrungen eben auch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Unternehmen in der Wertschöpfungskette zum Thema Bestände? Weil du hast ja vorhin angesprochen, dass das Thema absatzseitig, aber auch beschaffungsseitig natürlich stark beeinflusst wird. Gibt es da einen guten Weg oder Benchmarks, wo du sagst, so managt man sozusagen unternehmensübergreifend dann auch Bestände?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ja, und das habe ich noch gar nicht mit aufgesprochen. Von daher, Dankeschön. Wenn man sich die, sagen wir, kollaborativen Ansätze anschaut, dann so seit 20, 25 Jahren setzen Unternehmen sehr häufig sogenanntes Vendor-Managed Inventory ein. Was also im Prinzip bedeutet, dass der Zulieferer die Bestände, die auch physisch beim Kunden liegen, verantwortet und auch in seinen Büchern hat. Das kann aber nur funktionieren, wenn man dann auch entsprechende Informationen von seinen Kunden bekommt. Also nicht nur sozusagen die Aufträge bekommt, sondern eben auch Einblicke in die Produktionspläne. Und dadurch dann eben auch wieder diese Entkopplung und diese Beruhigung und dann die Optimierung auch der logistischen Prozesse zwischendrin zu verbessern. Ja, das heißt also hier auch ganz wichtig, an den Schnittstellen von den Unternehmen sollte man bestmöglich zusammenarbeiten, Daten austauschen, weil auch dann, was dann passiert, ist im Prinzip, man muss nicht auf der Zuliefererseite einen Bestand haben, um eine Unsicherheit abzufedern, und auf der Kundenseite einen Bestand, um Unsicherheit abzufedern, sondern man kann die beiden Bestände zusammenlegen, weil man ja zusammen plant und damit die Unsicherheit runternehmen. Ist also eine Win-Win-Situation, wird teilweise aber leider ein bisschen falsch interpretiert. Der größere der beiden nimmt dann Double Win für sich und der andere muss einfach mitlaufen. Die Idee ist aber natürlich sehr gut und bringt beiden was.
Aber Knut, ich möchte nochmal auf was eingehen, was du vorhin gesagt hast. Und zwar, als es um die Verantwortung ging, wer denn tatsächlich die Verantwortung hat, wer der Ansprechpartner ist. Und du hast gesagt, ein zentraler Ansprechpartner. Kann ich noch verstehen, aber kann ich mir auch vorstellen, dass es in der Praxis zu riesengroßen Herausforderungen führt, wenn du beispielsweise ein riesengroßer Konzern bist. Wenn wir an Bosch beispielsweise die eigene Bestände haben, aber auch dieses Vendor-Managed Inventory beispielsweise betreiben. Wie funktioniert das da? Was sind da so Herausforderungen, die entstehen, wenn du den Anspruch hast, nur eine zentrale Ansprechperson für Bestände zu haben?
Also du musst natürlich bei einem großen Unternehmen, Bosch hast du jetzt genannt, wirst du natürlich runtergehen und wirst sozusagen auf die einzelnen Business Units gehen. Du bist in den Ländern. Das heißt, also du guckst dir dann, du löst dir da Wertschöpfungsketten raus und hast da dann die entsprechenden Verantwortlichkeiten. Das heißt also, da gibt es dann natürlich dann in dem gesamtkomplexen Umfeld mehrere Verantwortlichkeiten. Um das operativ umzusetzen, ist es ganz wichtig, dass man hier zusammenarbeitet. Also wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, Seat at the Table, wir wollen sozusagen end-to-end denken, wir wollen end-to-end handeln. Mir hat mal jemand gesagt, der Einzige, der neben dem CEO einen End-to-End-Überblick haben muss, ist eigentlich der Head of Supply Chain. Und das muss orchestriert werden. Ja? Und wenn ich das orchestriere mit dem sogenannten S&OP-Prozess, dann kann ich auch diese Bestandsverantwortung tragen und kann da auch wirklich was damit machen, weil ich dann damit was verändern kann. Wenn das nicht funktioniert, dann bin ich sozusagen zurück in den Silos und dann bin ich auch sozusagen den anderen Bereichen ausgeliefert und habe keine Möglichkeit, diese Bestandsverantwortung übergreifend zu erfüllen.
Mhm. Erik?
Frage auch nochmal zum Thema Verantwortung in eine andere Richtung. Jetzt hast du ja gesagt, es ist ganz viel Transparenz. Was ich spannend fand, war deine eine Aussage, dass Prognose alleine reduziert nicht die Bestände, sondern ich muss natürlich entsprechend auch was damit tun. Aber auch zum Thema Transparenz, für mich natürlich die Frage, wie weit auch der Supplier, der Logistiker sozusagen zwischendrin praktisch mit eine Rolle spielt, weil der muss natürlich auch die Transparenz bringen beim Thema VMI, wann läuft was aufs Lager zu, wann ist das wieder raus, wie sind die Transitzeiten, um das reinzubringen. Und ob du da eine Verschiebung der Verantwortung auch hin zu einem Logistiker siehst. Also wir haben auch mal so Modelle, wo wirklich der Kunde sagt, du bist jetzt für das VMI verantwortlich als Logistiker. Und dann praktisch ist der eine, der angerufen wird, wie sind denn jetzt die Bestände, um das entsprechend zu reduzieren. Siehst du das als Ausreißer, siehst du das eher als Trend oder siehst du da auch so eine, ja, vielleicht auch eine Wellenbewegung, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie die Wirtschaft auch gerade funktioniert?
Also es war auf jeden Fall ein Trend, dass Logistiker sozusagen diese VMI-Verantwortung übernommen haben und gesagt haben, hey, ihr müsst euch nicht drum kümmern, wir haben die richtigen Fähigkeiten, wir machen sowieso den physischen Fluss, ne? Und von daher sind wir am nächsten dran und von daher können wir das auch mit planen. Das war so ein Trend, ich würde sagen, vor 20 Jahren, wo das mal so nach oben gegangen ist. Das hat dann wieder mal ein bisschen abgenommen, aber es macht auf jeden Fall Sinn. Ehrlicherweise, ob das jetzt der Logistikdienstleister ist oder ob zwei Unternehmen diese Verantwortung dann teilen, der Zulieferer dann diese Planungsverantwortung übernimmt und der Logistiker dann sozusagen mehr der Ausführende ist, das ist beides möglich, das kann auch beides funktionieren. Man muss aber sozusagen die Fähigkeiten haben. Und das ist natürlich für den Logistiker ein super interessantes Betätigungsfeld, weil der Zulieferer vielleicht nicht die Fähigkeiten hat, für den Kunden den Bestand zu planen, aber der Logistiker natürlich sagt, hey, ich mache das sowieso für ganz, ganz viele Unternehmen. Das heißt, ich habe hier irgendwie so ein Center of Competence, mein Center of Competence Bestandsplanung und damit betreibe ich dann meine VMI-Modelle. Also von daher, beide Möglichkeiten sind da ein sehr interessantes Geschäftsmodell.
Ja, die spannende Frage ist natürlich auch bei kürzeren Laufzeiten der Verträge, wird das natürlich auch immer spannend. Das heißt, wenn der Logistiker nur einen Vertrag für 2 Jahre hat mit dem Kunden oder eine Laufzeit von einem Jahr und man setzt sich natürlich dann eine Bestandsoptimierung auf den Logistiker, wird es natürlich knackig und interessant. Und das ist ja auch schon so ein bisschen das so drin, dass die Laufzeiten kürzer werden. Deswegen geht das momentan wieder mehr wahrscheinlich zum Bosch, um bei dem Beispiel mal zu bleiben, hin, dass die das direkt selbst steuern.
Wir vermerken, Erik appelliert für längere Vertragslaufzeiten.
Absolut.
Sehr schön. Frank, da ist noch ein Kommentar dazu.
Frage? Ja, Kommentar. Ne? Und natürlich auch Frage an Knut. Erstmal danke, Knut. Super Thema, super Zusammenfassung des Themas. Jetzt ist das für mich natürlich immer so eine strategische und operative Frage. Hattest du ja auch so ein bisschen schon angedeutet im Punkt auf, neben Wertversprechen, Nutzerversprechen, die Märkte spielen eine Rolle, wie will man konkurrieren? Weil im Grunde genommen spielt das ja eine Rolle dann auch mit, sag ich mal, den geforderten Lieferzeiten vom Markt, von den Kunden. Inwieweit ist man vom Netzwerk in der Lage, überhaupt das abdecken zu können? Welche Bestände sollte man haben? Produktsegmentierung spielen aus meiner Sicht eine große Rolle, aber natürlich auch strategische Entscheidungen bezüglich des Service Levels, hattest du ja auch angesprochen. Ja, und dann die operative Planung, operative Abwicklung von den Beständen hin bezüglich des Bedarfs und der Planung, aber eben auch auf einem detaillierten Level. Inwieweit kennst du dann Firmen, die das wirklich gut machen? Weil im Grunde genommen müsste das ja einfließen, auch in eine strategische Planung einer Firma, weil die Märkte ändern sich ja auch, Kunden in den Märkten ändern sich, Wettbewerb ändert sich. Kennst du da richtig gute Beispiele, wo du sagen kannst, Mensch, da, diese Firmen machen es gut oder besser, ohne vielleicht Firmen zu nennen, vielleicht gibt es auch Industriesektoren und so weiter, weil meine Erfahrung ist, dass so ein bisschen, Mensch, du, wir unterhalten uns über das Thema auch wieder in den letzten 15 bis 20 Jahren, aber irgendwie schauen wir es dann auch nicht so richtig und auch mit den Planungssystemen sind zwar ein bisschen besser geworden, aber irgendwo sind wir wahrscheinlich dann auch nicht so richtig besser geworden, oder? Sind wir besser geworden, deiner Meinung nach?
Frank, erstmal Vorsicht mit der Frage, wenn du Knut nach Kundennamen bzw. explizit Firmennamen fragst, wird schwierig, aber das wäre mal vorweg, aber Knut weiß sicherlich darauf zu antworten.
Ja, also die Diskussion, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Die Diskussion darüber gibt es immer wieder. Also worüber? Also wir fangen ja sozusagen an, dass wir sagen, was haben wir denn eigentlich für ein Versprechen an unsere Kunden? Für einen Service-Level, für eine Reaktionsfähigkeit und vielleicht ist da auch noch ein bisschen abgeschichtet nach unterschiedlichen Segmenten. So, und wie kriegen wir das hin? Und Frank, du hast ja richtig gesagt, wenn wir jetzt irgendwo, unser Netzwerk ist dann vielleicht nicht dafür aufgebaut, dass wir jetzt irgendwo einem Kunden einen gewissen Service-Level bereitstellen, dann müssen wir gucken, dass wir irgendwo ein Lager aufbauen oder mieten oder Erik fragen, ob er das betreibt und damit dann sozusagen die Entkopplung sicherstellen. Was mir häufig da fehlt, ist, es wird zu wenig in Szenarien gedacht, es wird auch zu wenig der Service-Level in Frage gestellt, weil es gibt meistens dann Unternehmen, die haben dann irgendwo, ja, wir haben ein Ziel-Service-Level von 96%. Ist erstmal klar, unklar, was meinen die denn eigentlich mit dem Service-Level? Ist das Verfügbarkeit, ist das Outlook, was ist denn eigentlich? Und wenn man dann die erste Frage dann stellt, den Sales- und Marketing-Kollegen, ja, aber das bedeutet auch, dass wir in 4% aller Fälle nicht lieferfähig sind. Sonst wäre es ja nicht 96, ne? Dann wird man da meistens gleich mal an die Wand gestellt und das geht ja gar nicht, ne? Also müssen wir 99. Nee, sowieso nicht. Also da muss auf jeden Fall eine Diskussion stattfinden, ne, um sozusagen dieses Dreieck da Service, ganz wichtig, Kosten und Kapital dann abzubilden. So, und dann, wenn man das dann gemacht hat, dann fängt man an, im Prinzip sozusagen Customer Back da reinzugehen und dann die gesamte Wertschöpfungskette dann zu konfigurieren. Dann hast du nochmal was gesagt, was ganz wichtig ist. Die Märkte ändern sich, also Kunden ändern sich, Zulieferer ändern sich, Netzwerke, Produkte ändern sich, es ändert sich ja eigentlich alles ständig. Und in den letzten paar Jahren auch noch irgendwie mit einer höheren Geschwindigkeit. Das bedeutet aber im Prinzip, dass ich dann einfach immer wieder messe und dann einfach verstehe, wo habe ich denn jetzt eigentlich wieder eine höhere Unsicherheit? Wenn ich jetzt merke, dass zum Beispiel meine Wiederbeschaffungszeit gerade länger wird, weil da irgendwo gerade wieder eine Disruption da war, dann muss mein System ja so intelligent sein oder die Planer, die das System betreiben, zu sagen, hey, da muss ich jetzt aber wieder höher abfedern. Und da habe ich das Gefühl, dass das immer mit so einem Schock einhergeht, dass man dann irgendwie leerläuft. Dann läuft mal wieder die Montage an die Wand und dann sagt man, wupp, warum haben wir keinen Bestand? Ja? Also man muss sozusagen dieses System, das muss sich dann auch immer wieder selbst hoch und runter regulieren. Ja? Ganz wichtig. Industrien, die das sehr gut machen, sind Industrien, die in der Historie einfach immer schon mit sehr vielen, sagen wir mal, mit kurzen Lebenszyklen zu tun hatten und da auch immer wieder mit Verfügbarkeit Problemen. Ja? Also als Beispiel Consumer Electronics. Wenn man sich da anschaut, die kämpfen seit 25 Jahren darum, dass entweder irgendein Chip nicht da ist oder irgendein Screen nicht da ist oder eine Tastatur nicht da ist oder was auch immer. Und darüber brauche ich sozusagen diese Agilität, muss aber natürlich trotzdem die Verfügbarkeit haben. Und die haben dann auch was anderes sehr interessant gemacht, das sogenannte Demand Shaping. Wenn ich die Bestände nicht habe, das kann ja mal passieren, dann muss ich aber sozusagen dafür sorgen, dass mein Kunde trotzdem zufrieden ist. Das heißt also, kann ich denn vielleicht den Kunden dann irgendwo dahin bringen, dass dann was gekauft wird von einem Bestand, den ich trotzdem noch da habe und kann damit sozusagen diesen Nicht-Service-Teil ausgleichen. Aber das muss sozusagen in diesem Gesamtkonstrukt funktionieren und zusammenlaufen. Ja, und wenn ich dann höre, dass irgendwie noch nicht mal klar ist, was für ein Service der Kunde eigentlich will, dann weiß man auch schon, dass da die Bestände garantiert falsch sind. Weißt du, die sind zu hoch und zu niedrig, ja, aber nie richtig.
Christoph?
Ja, ich würde jetzt vielleicht noch einmal kurz den Blick auf den Handel auch werfen. Ne? Denn ich meine, wir haben ja auch da Geschäftsmodelle, die überwiegend eben von hoher Verfügbarkeit und damit eben auch von Beständen funktionieren. Ja, wenn ich jetzt in den Bekleidungshandel reinschaue, dann haben wir ja diese tradierten Wertschöpfungsketten eben auch, wo eben große Lose beispielsweise in Asien produziert werden, mit langen Lead-Zeiten, mit hohen Beständen, die vorgehalten werden. Jetzt haben wir aber auch, weil Frank ja nach Benchmarks fragte, haben wir natürlich auch plötzlich Unternehmen da, die das ganz anders gestalten. Ja, also Shein ist ja, also Zara war mal ein Beispiel dafür. Shein hat das Ganze jetzt sozusagen nochmal auf die Spitze getrieben und macht ja eins und das hast du ja vorhin auch genannt, setzt vor allen Dingen an der Losgröße an, ne? Und produziert also in extrem kleinen Losgrößen, ist aber dann eben in der Lage, je nach Nachfrageentwicklung diese Losgrößen entsprechend auszudehnen und rühmt sich ja selber ein Stück weit damit auch in der Öffentlichkeit, gerade eben insbesondere eben mit der Frage oder mit dem Thema, dass sie dadurch insgesamt Bestände reduzieren können und Überproduktion reduzieren können. Ne? Also von daher, das sind schon, sag mal, da haben wir schon neue Modelle, die an diesem klassischen Problem, sage ich mal, oder der Herausforderung der Bestandsvorhaltung sehr stark arbeiten und versuchen eben durch wirklich signifikante Veränderungen in der Supply Chain dann eben deutliche Reduzierungen herbeizuführen. Ja, natürlich mit allen Auswirkungen auf die Zuliefererlandschaft, die wir natürlich da haben und die wir ja auch immer sehr viel diskutieren. Aber das wäre für mich eben auch so ein neues Benchmark. Und nicht zu vergessen, das ist ja auch Franks Thema, wo wir jetzt schon ganz oft drüber gesprochen haben, das Thema Nearshoring spielt da natürlich auch mit rein. Also sprich Beschaffung und Produktion wieder näher an die Absatzmärkte ranzuführen. In allen Branchen im Prinzip sehen wir diese Entwicklung. Wir haben im Prinzip täglich Meldungen in der Presse, wo Unternehmen das ankündigen. Die sagen immer, sie wollen machen, heißt nicht, dass sie schon gemacht haben, aber sie planen das zumindest. Das ist ja ein Prozess, der tatsächlich über mehrere Jahre sich hinzieht, ne, bis man dann tatsächlich solche Strukturen eben aufgebaut hat.
Genau. Ich finde es in der Tat interessant, wenn man sich das Zara-Beispiel nimmt, dass bei Zara die Logistikkosten, also wenn man jetzt einfach nur über den Benchmark gehen würde und sich nur die Logistikkosten angucken würde, sind die Logistikkosten ja höher als bei anderen. Ja? Wenn man sich dann aber anschaut, was denn da eigentlich an Bestandskosten entsteht, also wie viel sozusagen des Bestandes am Ende der Saison obsolet ist, dann ist es eben sehr gering. Und Shein treibt das jetzt eben sozusagen auf die Spitze. Und das ist wieder ganz interessant zu dem Trade-off, den ich angesprochen habe. Man muss also sozusagen das Gesamtsystem anschauen. Und das Gesamtsystem fängt dann auch wieder an, Sinn zu machen. Und das kriegt man aber eben natürlich nicht damit hin, dass jetzt irgendwo eine Lead-Time von 18 Monaten ist, wo man ja eigentlich mehr so eine Wette auf die nächste Saison abschließt. Sondern das ist ja das erste Mal, dass man dann sagt, hey, wir haben jetzt auch wirklich mal die Daten vom Point of Sale, können damit dann auch wirklich reagieren, können damit agieren und haben damit eine ganz andere Geschwindigkeit aufgebaut, womit wir dann auch wieder die Bestände runterfahren können. Ne?
Frank, noch eine Frage oder Kommentar dazu?
Ja, ganz interessanter Vergleich von Shein und Zara Inditex ist natürlich, glaube ich, auch nicht so vergleichbar. Das eine ist natürlich Fast Fashion, das andere weiß ich nicht, ob das auch Fast Fashion ist, aber es ist ein interessantes Modell von Zara Inditex. Ich hatte auch die Gelegenheit, so ein bisschen mit denen näher zusammenzuarbeiten, persönlich in meiner Zeit bei Gardner. Aber die Frage, die ich eigentlich so habe, Knut, weil meine Erfahrungen sind so ein bisschen natürlich auch mit der Bestandsoptimierung, sage ich ganz einfach mal so, strategisch auch gesehen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu holen, dass Planungsparameter natürlich eine große Rolle spielen. Ne? Und Wiederbeschaffungszeit hast du hier natürlich jetzt so ein bisschen da genannt. Ne? Und meine eigenen Erfahrungen sind auch so die letzten 2 Jahre, wo wir uns auch in unserem Unternehmen auch ganz massiv darum gekümmert haben, diese Planungsparameter besser zu kontrollieren. Ja, weil die ändern sich ja ständig. Ne? Transportlieferzeiten, großes Thema. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn wir jetzt über, sagen wir mal, Seefahrt drüber sprechen. On-Time-Performance von Carriers sind 65% und so eine Sache. Ne? Inwieweit, auch nochmal eine Frage, bist du in der Meinung, dass das eigentlich erkannt ist innerhalb von Firmen und der Industrie, dass gerade diese Basisdinge, oftmals ist ja systemtechnisch, dass das auch nicht immer automatisiert ist. Ja? Du hast ja auch nicht immer alle Carrier-Anbindungen zum Beispiel oder zu Logistikdienstleistern, dass das wirklich erkannt worden ist, dass das wirklich, sagen wir mal, das Basisgeschäft ist, diese Planungsparameter in Griff zu haben, um Bestände zu optimieren, um Serviceversprechen einzuhalten. Gibt es da aus deiner Sichtweise Erfahrung, Best Practices? Was kann man so unseren Zuhörern mitteilen?
Also es ist zu wenig erkannt, um das mal ganz, ganz deutlich zu sagen. Was sehr häufig passiert in Gesprächen, ich habe vorhin ja gesagt, dass man so lange wartet, also wartet jetzt in Anführungszeichen, bis dann irgendwo die Montagelinie abgestellt werden muss und dann ist es wieder, oh, woher kommt es denn? Da macht man irgendwie so Root Cause Problem Solving, ne? Dann findet man raus, oh, die Wiederbeschaffungszeiten waren ja länger. Das wissen wir aber eigentlich seit 6 Monaten und wir haben nichts verändert. Woher kommt das? Das kommt sozusagen daher, dass wir das, du nanntest das Basiswissen, wie eigentlich so ein Bestandsmanagement funktionieren sollte und ablaufen sollte, ist sehr häufig nicht da. Also hier müssen wir sozusagen Fähigkeiten ausbilden. Was man sehr häufig sieht, ist, Planer kennen ihr Unternehmen natürlich in- und auswendig. Die kennen auch die Zulieferer. Aber sehr häufig, wenn man dann mit so kruden Konzepten wie einer Standardabweichung um die Ecke kommt, dann überfordert man die Planer einfach mathematisch. Das heißt also, man muss hier ausbilden. Ist ja nicht so, dass sie es nicht lernen wollen, aber man muss ihnen einfach sozusagen auch da einfache Möglichkeiten an der Hand geben, das auszubilden. So, wenn man das dann hinbekommt, dann die Parameter immer wieder zu überwachen und auch dann auch in Frage zu stellen. Ich glaube, da kommen auch wieder die, wir haben schon über die künstliche Intelligenz, GenAI und so weiter gesprochen, da kommt auch wieder sowas ins Spiel, das dann auch solche Parameter überwachen kann. Wenn wir Bestandsoptimierung bei unseren Klienten machen, sehen wir sehr häufig Parameter, die sind eingestellt worden vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, wo man sich fragt, hey, warum ist das denn eigentlich so? Ne? Und die Planer sind einfach überfordert damit. Die wissen einfach nicht ganz genau, wie das funktioniert. Und dann müssen wir den Planern helfen, da besser zu werden, das in einen Regelkreis überführen und damit dann auch das gesamte System resilienter machen.
Ja, ich weiß noch, der Erik will auch nochmal reinspringen. Aber meine Erfahrung ist auch wirklich, gerade diese Planungsparameter, ne? In den letzten 2 Jahren, glaube ich, haben wir es erlebt. Wir zum Beispiel machen es wirklich monatlich, sind, sagen wir mal, quartalsweise, waren wir auch nicht mehr so glücklich gewesen, sondern wirklich monatlich uns anzuschauen, was hat sich da so ein bisschen verändert. Gerade, ich meine, das Thema Seefracht haben wir wieder gesehen, mit Red Sea Crisis mussten wir alle schnell reagieren, hat sich natürlich immer noch was getan, jetzt mit Blank Sailings und so weiter und so fort. Ne? Dass wir zum Beispiel auch gesagt hatten, Mensch, das müssen wir uns monatlich anschauen. Und ich bin auch ein Verfechter davon, weil ich ganz einfach sage, wenn wir diese Basisdinge im Griff haben, dann werden wir auch unsere Planung besser in den Griff bekommen. Ja? Also kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, in den Basisverständnisdingen fängt es an. Ja, und systemtechnisch muss man natürlich auch immer wieder die Planungsparameter wieder kontrollieren, wie Wiederbeschaffungszeit, aber natürlich auch Service Levels, die man einfach mal in Frage stellen muss. Ne? Warum haben wir 90%? Warum haben wir so eine Vereinbarung? Gibt es eigentlich die Vereinbarung mit den Kunden? Erwartet das der Kunde von uns? Genau. Ne? Und einfach so eine Basisdinge mal zu machen. Und ich glaube, da gibt es in vielen, vielen Unternehmen noch sehr viel Nachholbedarf aus meiner Sichtweise.
Ich würde gerne mal einen Blick nochmal so einen Zacken weiter nach vorne auch richten und nochmal schauen, weil wir haben jetzt viel gesehen, was sich jetzt auch schon verändert hat, was praktisch sich auch mal wieder so eine Wellenbewegung ist, mal VMI ist drin, ist draußen. Logistikhallen gefühlt werden auch immer größer. Das ist auch so die Frage, ist das so ein Trend, dass diese Objekte immer größer werden? Gleichzeitig haben wir so Modelle, wo Temu und Shein, was Christoph auch sagte, die praktisch so faktisch auf Nulllagerung, Halterung, sag mal, gestartet sind, jetzt auch beginnen, so einige Lager schon zu bauen. Bis hin, dass wir natürlich ganz viele Technologien haben, die im Lager sind. Aber was siehst denn du, ob das so industriespezifische Lagerbestandsoptimierungslösungen sind? Also die E-Commerce und Retail Fashion wird sozusagen was Eigenes machen als die Automobilisten? Oder siehst du da so einen Trend und auch so die, mich würde mal interessieren, die Logistikobjekte an sich, wie gesagt, gefühlt, wenn man durch die Landen fährt, werden die immer größer. Ist das auch so ein Trend oder ist das nur meine persönliche Wahrnehmung?
Also wir haben uns das im Zuge der, sagen wir mal, der Krise der letzten 4 Jahre mal angeschaut. In der Tat sind Bestände nach oben gegangen, weil das war die erste Reaktion. Ne? Hey, wir müssen uns irgendwie absichern, Bestände nach oben. Im Schnitt sind die Bestände um 18% nach oben gegangen. Und das heißt, also im Prinzip dann bläst du dann halt die Hallen auf, ne? Oder du brauchst halt neue Hallen. So, wenn man sich jetzt überlegt, was ich ja vorhin erklärt habe mit diesen Wiederbeschaffungszeiten und allem, wenn die Netzwerke komplexer werden und wenn die Zeiten länger werden sozusagen alles, die Unsicherheit zunimmt, wenn die Unsicherheit zunimmt, geht auch die Bestände nach oben. Auch wenn man jetzt Shein nimmt, Shein sozusagen über die, warum brauchen die keinen Bestand, weil sie alles fliegen, das ist nicht nachhaltig, das wird auch über die mittelfristig nicht funktionieren. Das heißt also, um dann dieses Geschäftsmodell betreiben zu können, brauche ich auch wieder Bestände. Die müssen jetzt nicht riesig hoch sein, aber auch da, ne, dann fängt auch wieder sozusagen, da gibt es eine Halle, die dann aufgebaut wird. Gleichzeitig ist es aber auch so, Christoph hat es ja gesagt, dass im Handel dann einfach auch sehr viel Überbestände vorherrschen, die dann irgendwann mal weggeworfen werden oder mit Discounts verkauft werden. Wenn man da rangehen würde und sagt, hey, wir können jetzt aber auch gleichzeitig die Bestände dann so optimieren, dass wir das wirklich nur haben, was wir brauchen, das ist wieder so ein gegenläufiger Trend. Den sehe ich jetzt aber im Augenblick noch nicht. Da sind wir wieder bei der Diskussion mit Frank, mit den Planern, dass sie noch nicht die richtige Ausbildung haben. Wo hier aber auf jeden Fall die Tool-Seite anfängt zu helfen. Also KI hat im Handel vor 8 bis 10 Jahren angefangen, wirklich dann die Prognosen zu verbessern und damit dann auch eben die Bestände dann runterzufahren. Das heißt also, wir haben so 2 Trends, wo im Augenblick der Bestandsaufbau noch höher ist als der Bestandsabbau, aber mittelfristig gehe ich davon aus, dass die Bestände dann wieder runtergehen werden.
Du siehst ja, Knut, eines meiner Lieblingsthemen, deswegen bin ich heute so aktiv mit dir. Ich stelle immer wieder fest, auch haben wir denn die richtige Planungsstruktur, Organisationsstruktur? Oftmals machen wir ja Sachen global, zentral, dezentral, Hybridmodelle und so weiter und so fort. Wie schätzt du das so ein? Wo geht so die Reise hin? Ich kann ja natürlich auch gleich so ein bisschen mal erzählen, wie ich das so sehe, aber ich würde mal einfach so von dir wissen. Was siehst du so? Was machen Unternehmen im Moment? Wie stellen sie sich auf in puncto Regionalisierung?
Also es gibt ja irgendwie immer so Schweinezyklen, ne? Es geht irgendwie zentral, dezentral, zentral, dezentral. Wir haben uns das mal angeschaut, ob es sozusagen eine Best-Practice-Organisationsstruktur gibt, ne? Und haben das ganz einfach gemacht. Wir haben es sozusagen mit Supply Chain Performance und EBITDA korreliert und haben dann herausgefunden, dass sozusagen das komplett dezentrale Modell, das komplett zentrale Modell gibt es auch nicht so oft und ist auch nicht so erfolgreich. Aber sozusagen alle Hybridmodelle, es gibt keine Korrelation zu Erfolg, was ganz spannend ist. Das heißt, ob du jetzt stark regionalisierst oder weniger stark regionalisierst oder ob du sehr stark integriert planst oder ob du weniger integriert planst, gibt es keine Korrelation. Was aber sozusagen den großen Unterschied macht, sind, da sind wir wieder bei dem Thema, die Fähigkeiten der Leute. Also wenn du gute Leute hast, bist du immer besser. So, wo geht jetzt die Reise hin? Ich kann es dir ehrlicherweise auch nicht sagen, weil es würde mich auch deine Meinung interessieren. Ich glaube, ein Trend, den wir sehen, ist, dass wir zu einem End-to-End-Verständnis kommen. Also wenn man sich Automotive oder Discrete Manufacturing anschaut, die immer sehr stark über Manufacturing getrieben waren, kommen die jetzt dann mehr und mehr dahin, dass sie verstehen, hey, wir müssen auch zusammenarbeiten, wir müssen End-to-End planen, also entlang der Wertschöpfungsketten. Das ist ein Trend, den ich auf jeden Fall sehe, der sich teilweise in Organisationen widerspiegelt, teilweise auch in Prozessen, so integrierten Planungsprozessen und Fähigkeiten, die dann aufgebaut werden.
Ja, du hattest mich ja so ein bisschen gefragt, wie ich das sehe. Na gut, der Trend der Regionalisierung ist ja nicht neu. Ich glaube, darüber haben wir uns auch schon mehrmals ausgetauscht hier im Podcast. Den sehe ich auch immer noch mehr sehr, sehr, sehr verstärkt wachsen. Ich glaube allerdings, dass wir dann in Richtung regionale Planung, lokale Planung, einfach näher zu den Märkten, näher zu den Kunden, einfach agiler, schneller reagieren, dass das ein Trend ist. Und den Trend werden wir auch nicht mehr wegkriegen. Ich glaube allerdings auch, du hast recht, dass es irgendwo so ein Hybrid geben wird. Das heißt, man wird so ein bisschen trennen zwischen der operativen Aufgabe einer Planung. Das wird dann auch reflektiert in der Struktur sein, dass man regionale, lokale Planungsstrukturen hat, wie ich ja eben schon drüber gesprochen habe, aber dann so eine Art Center of Excellence, die sich dann so ein bisschen um innovative Sachen, um die Kompetenzen, um die Prozesse, um eventuell neue Systeme, Technologien, künstliche Intelligenz kümmern werden. Also das wird so eine Mischung geben, meiner Meinung nach. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen anschaut, was gerade auf dem Markt los ist, geht es auch so ein bisschen in die Richtung rein. Aber ich würde ganz natürlich auch gerne mal hören, Christoph, wie siehst du das? Was siehst du so?
Also ich glaube, ich würde den Punkt von Knut gerade noch mal aufnehmen, dieses Thema End-to-End-Betrachtung. Das wird ja immer wichtiger, alleine schon wegen diverser gesetzlicher Verpflichtungen, die da auf uns zukommen, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Das ist sicher eine Sache. Was meine Erfahrung aber dann doch ist, dass vor allen Dingen die Unternehmen besonders erfolgreich sind, die es eben auch schaffen, nicht nur eine exzellente Prognose für die Nachfrageseite zu machen, sondern die eben eine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit eben mit ihren Lieferanten auch pflegen und auch eine sehr transparente und offene. Wenn man die Beispiele im Handel sieht, ein Beispiel, das ja immer wieder auch in logistischen Bereichen sehr positiv genannt wird, ist DM, ja, die einen relativ transparenten und offenen Umgang haben mit ihren Lieferanten, die ja auch ein entsprechendes Lieferantenportal haben, mit allen möglichen sowohl logistischen als auch vertriebsseitigen Kennzahlen eben auf Artikelebene für die jeweiligen Lieferanten und eben das auch kostenlos zur Verfügung stellen. Ja, das ist eben auch nicht selbstverständlich, dass man Daten für Lieferanten kostenfrei im Handel zur Verfügung stellt. Es gibt viele Unternehmen, die Abverkaufsdaten und auch Bestandsdaten an ihre Lieferanten verkaufen. Das ist nach wie vor, kommt das tatsächlich sehr häufig vor. Das geht also gegen diese ursprüngliche Idee von ECR und CPFR, also Collaborative Planning, Forecasting, Replenishment. Also das, worüber wir da seit, glaube ich, 30 Jahren drüber sprechen, das finden wir jetzt so ganz langsam eben auch in diversen Umsetzungen. Aber es ist offensichtlich ein extrem langwieriger Prozess. Und das, obwohl wir eigentlich wissen, ja, wenn ich jetzt im Handel mich bewege, dann habe ich einfach 15 bis sogar bis zu 30% Logistikkostenanteil am Umsatz. Das muss man sich überlegen, ne? Amazon hat sogar über 30% Logistikkostenanteil am Umsatz. Und davon sind 40-45% Lagerhaltungskosten. Ja, also das weiß ich eigentlich, dass das ein essentieller Bestandteil ist und dass ich das auch lösen kann, eben vor allen Dingen über Zusammenarbeit und intensive, transparente, offene Kommunikation. Aber auf der anderen Seite wird es dann sehr häufig nicht gemacht, weil man auf seinen Daten sitzt, ne, weil man die nicht teilen möchte, weil man Angst hat, was mit den Daten passiert. Also die alten Themen, sage ich mal, ne, die wir schon so lange diskutieren, die stehen dem oft entgegen. Also vielleicht um es zusammenzufassen, ich glaube, und da bin ich fest davon überzeugt, dass diejenigen einen Wettbewerbsvorteil haben werden in dem Thema Bestände und nicht nur im Thema Bestände, aber auch vor allen Dingen darin, die wirklich eine sehr offene Kooperation pflegen mit ihren Lieferanten. Ja, weil ich sag mal, die Idee ist ja ganz einfach. Zwei Parteien sind eher in der Lage, vernünftige Bedarfsprognosen zu machen als nur eine Partei. Wenn beide wissen, wie der Stand der Bestände ist, dann können sich beide danach ausrichten. Das macht eigentlich irgendwie auch Sinn. Lediglich der Wille, Daten zu teilen und vielleicht auch Wissen und Können zu teilen und Kompetenzen zu teilen, steht dem sehr häufig entgegen. Das ist nichts Neues, aber das ist nach wie vor ein Thema.
Vielleicht können wir abschließend nochmal einen Blick drauf werfen, auf ein Stichwort, was jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, wo wir aber nicht richtig drauf eingegangen sind. Und zwar geht es um Technologien, die die Bedarfs- und Bestandsoptimierung in der Zukunft unterstützen können. Und das Stichwort KI ist jetzt mehrmals gefallen. Generative KI, generative KI, die in den letzten 2 Jahren einen riesen Push erfahren hat, könnte eventuell eine Rolle spielen. Knut, bring uns da mal auf den neuesten Stand. Was für neue Technologien jetzt gerade an den Start kommen, die in Zukunft die Bestandsoptimierung noch verbessern können?
Ja, also wenn man sich mal überlegt, wir haben es ja hergeleitet, wie Bestände eigentlich gerechnet werden und gemanagt werden, dann ist das was von der Mathematik her, was sich 60, 70, 80 Jahre bekannt ist und wo ehrlicherweise die Formeln haben sich auch nicht geändert, weil die Formeln stimmen halt, ne? Das ist halt einfach mal Fakt. So, und das ist auch sozusagen in allen Planungssystemen einfach drin, ne? Also jedes Planungssystem hat irgendwo so einen Bestandsoptimierer und da sind diese Formeln hinterlegt. Jetzt, wenn man sich jetzt anguckt, wo kann Technologie helfen? Also die neue Technologie, künstliche Intelligenz. Da gibt es sozusagen den Parameter der Forecast-Güte. Ja? Und hier kann künstliche Intelligenz auf jeden Fall helfen. Ja? Also bessere Prognosegüte kann ich hier also einiges damit verbessern. Künstliche Intelligenz kann auch dabei helfen, dass ich, mit Frank haben wir es diskutiert, so Frühwarnsysteme habe. Ne? Dass ich sozusagen immer wieder reingehe und schaue, passen denn die Parameter überhaupt noch? Und wenn die Parameter eben nicht passen, das bringt auch nichts, ehrlicherweise, dass man den Parameter ständig irgendwie eine Woche hoch, eine Woche runter, eine Woche hoch, ne, dann fängt das System auch an zu schwanken. Aber dass man dann sagt, hey, ab wann ändere ich denn, ab wann fange ich denn an, irgendwo da was umzusetzen, damit ich dann meine Bestände anpasse. Da können auf jeden Fall solche Systeme helfen. Und dann, wenn man über das ganze Thema GenAI nachdenkt, ich bin ja nach wie vor der Überzeugung, dass das wirklich eine große Veränderung in allen Supply Chains und der Art, wie wir Supply Chains betreiben und beplanen sein wird, dann haben wir hier, sagen wir mal, eine Schnittstelle geschaffen, wo wir dann vielleicht auch den Planer gar nicht mal irgendwie die Standardabweichung erklären müssen, sondern wo wir diesen GenAI-Teil da haben und das dann übersetzen in eine bessere Bestandsstrategie, die dann eben auch immer wieder in Frage gestellt wird. Und vielleicht einfach nochmal, um am Ende auch nochmal eine Sache zu sagen, die ich glaube ich noch gar nicht erwähnt habe. Wenn man sich überlegt, es gab Untersuchungen so vor circa 20 Jahren, wo mal die Frage gestellt wurde, was ist denn eigentlich die Korrelation von Verfügbarkeit und Umsatz? Das fand ich super spannend. Weil wenn ich die Verfügbarkeit, in dem Fall war das sozusagen Handel und die Konsumgüterunternehmen, wenn ich die Verfügbarkeit um 1% nach oben schraube, geht der Umsatz um 0,5% nach oben. Das heißt also, hier haben wir auch einen unglaublich großen Hebel, wenn wir die richtige Bestandsstrategie einfahren und das immer richtig managen, weil dann nämlich unser Umsatz, damit unsere Marge nach oben geht, was sehr häufig komplett unterschätzt wird. Man guckt immer so auf die Kapitalbindungskosten und so, die meistens dann nur relativ klein sind. Aber dieser Hebel in Richtung Umsatz und Kundenzufriedenheit ist ein sehr, sehr viel höherer, den wir auch nicht unterschätzen sollten.
Obwohl man natürlich dazu noch sagen muss, Knut, natürlich verbunden mit einer vernünftigen Produktsegmentierung. Also für alle C-Produkte würde ich es natürlich auch nicht so machen.
Völlig richtig.
Knut, vielleicht ein paar abschließende Worte. Ich habe das Gefühl, dass wir in einer knappen Stunde, die wir zur Verfügung hatten, sehr, sehr viel untergebracht haben. Aber vielleicht kannst du das Ganze nochmal abschließen mit einem Appell vielleicht an die Zuhörenden, was du unbedingt hier loswerden möchtest, was die Leute verstehen sollten.
Ja, sehr gerne. Einmal ist es, glaube ich, ein sehr spannendes Thema, das haben wir gemerkt, auch an den Diskussionen hier. Jeder hat sehr viele Erfahrungen, Ideen, wie man Bestandsmanagement verbessern kann. Bestandsmanagement ist ein analytisches Thema, da kommt man nicht drum rum. Es ist ein Thema, das auf dem der SKU, der Materialnummernebene stattfinden sollte. Ja? Also bitte nicht clustern, sondern da eben runtergehen. Es ist aber auch ein Thema, das irgendwie organisatorisch eingebettet sein muss, wo man sicherstellen muss, dass man jemanden findet, der dafür verantwortlich ist, womit wir dann wieder zu dem End-to-End-Thema kommt. Und das, was wir gerade gesagt haben, auf jeden Fall anschauen, wo denn sozusagen die Auswirkungen liegen, was die Hebel sind. Die Hebel sind in der Regel nicht nur Kapitalkosten reduzieren, Logistikkosten reduzieren, sondern eben der größere Hebel ist, die Umsatzseite und die Margenseite sich anzuschauen. Super spannendes Thema. Wird viel zu wenig gemacht. Von daher sollte jeder sich drum kümmern. Und wenn auch noch irgendjemand Fragen hat, bitte einfach nur an uns wenden und wir stehen da natürlich gerne zur Seite und beantworten.
So machen wir es. Den Link zu unserem Profil und Kontaktinformationen findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr, liebe Zuhörenden, noch Fragen habt bzw. interessante Themen, die wir mal in diesem Format behandeln sollten, interessante Fragestellungen, große übergeordnete Themen, die wir mal in der Gruppe diskutieren sollten, dann lasst uns gerne wissen, was ihr so für Ideen habt, welche Themen für euch interessant wären. Darauf werden wir gerne eingehen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei Knut, Christoph, Frank, Erik. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diese Masterclass zum Thema Bestandsoptimierung.
Super.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ciao. Ciao. Tschüss.